Das ist zunächst mal ein etwas komischer Gedanke, denn wir verbinden meistens Gottes Gebote oder Gebote generell und Gesetze weniger mit Freiheit, sondern mehr als Beschränkung von Freiheit. Mein Ziel ist aber, mit der Predigtreihe zu zeigen, dass die Gebote Gottes das Ziel haben, uns eine Freiheit zu schenken, die wir nirgendwo anders finden können, als nur durch Gott und durch sein Wort und durch sein Gebot. Im ersten Gebot ging es darum, dass wir Gott alleine und nur Gott an erste Stelle setzen sollen und ihn als Gott behandeln sollen. Das ist leichter gesagt als getan, und wer möchte, kann auch gerne die Predigt von letzter Woche nochmal nachhören. Im Leben eines jeden Menschen gibt es dabei eine höchste Sache, nach der er sein Leben ausrichtet. Das ist nicht nur bei Christen so, sondern bei jedem Menschen. Und diese höchste Sache funktioniert letztendlich wie Gott im Leben eines Menschen, selbst wenn man den gar nicht so nennt, selbst wenn das gar nichts mit irgendwas Spirituellem zu tun hat. Aber es hat die Bedeutung und die Rolle von Gott in dem Leben eines Menschen. Und das ist das, was die Bibel dann Götzendienst bezeichnet, wenn etwas anderes als der einzig wahre Gott an dieser Stelle steht. Und Götzendienst ist dabei immer etwas, was uns in Unfreiheit führt. Das ist ein Thema, das sich durch die ganze Bibel zieht. Wenn wir nicht Gott erst an diese Stelle setzen, sondern irgendwas anderes oder einen anderen Menschen oder eine Idee, dann wird das zwangsläufig dazu führen, dass uns unsere Freiheit immer weiter kaputt geht und genommen wird und wir Sklaven werden. Gott will uns aber befreien. Das zweite Gebot ist nun ein Fortgang, ein Fortsatz von dem, was wir im ersten gehört haben. Und zwar geht es jetzt um die Frage, wenn wir nur Gott alleine anbeten sollen, ist nun die Frage, wie sollen wir das denn tun? Das ist also die Frage nach dem Wie. Und darum soll es heute in der Predigt gehen. Und dazu lesen wir nun aus dem zweiten Buch Mose, aus dem Kapitel 20, die Verse 4 bis 6. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Allein das ist schon sehr herausfordernd, es einfach mal zu hören. Letztlich geht es in der Frage hier, in diesem Versen, um die Frage der Rolle, der Ausrichtung unserer Anbetung. Und da kann man als eine kleine vielleicht Definition im Hinterkopf behalten, echte Anbetung ist, wenn wir unsere Gedanken und unsere Emotionen auf Gott ausrichten und ihn dafür loben, wer er ist und was er für uns getan hat. Also es ist die Ausrichtung von unserem Bewusstsein, von unseren Gedanken, das hat was mit dem Kopf auch zu tun, und unserer Emotionen, unserer Affekte auf Gott, aufgrund von dem, was er für uns getan hat und dem, wer er ist. Das ist so eine Kurzbeschreibung von dem, was Anbetung eigentlich meint. Und ihr werdet vielleicht merken, dass das mehr ist als Singen. Wir haben gerade Lieder gesungen und das ist schön und gut, aber Anbetung kann auch sein, wenn wir jetzt zum Beispiel gerade gar nicht singen. Spannenderweise eine Predigt hören. Man kann so hören, dass es ein Akt der Anbetung ist, dass ich Gott anbete, wie ich auf sein Wort höre, wenn ich in der Bibel lese zum Beispiel auch. Dieses Gebot fällt deswegen auf, weil es sehr ausführlich ist. Es gibt ganz viele Gebote, die sind deutlich kürzer. Du sollst nicht töten. Ein Satz. Hier haben wir sogar mehrere Verse, ein Gebot. Der Grund, warum Gott an dieser Stelle so viel sagt, liegt unter anderem daran, dass das Volk Israel, an das sich das ursprünglich zuerst gerichtet hat, in einem Umfeld lebte, wo das ganz und gar anders gehandhabt wurde. Und zwar komplett anders gehandhabt wurde. Bilder sind und waren nach wie vor im Orient mehr als einfach nur schöne Darstellungen von etwas. Wenn ihr etwas Schönes sehen wollt, dann geht ihr vielleicht in ein Kunstmuseum und schaut euch ein Bild an und sitzt dann davor, lasst es auf euch wirken und sagt dann, das ist ein schönes Bild, es spricht mich an, es ist schön gemalt oder interessant gemalt oder irgendwie gut gemacht. Bilder und auch Standbilder und so Figuren, die man gemacht hat damals, haben eine ganz andere Rolle gehabt als heute. Die waren nicht nur schön anzuschauen, und teilweise waren die das wirklich. Das sind sehr, sehr kunstvoll gemachte Figuren. Manche davon wurden ausgegraben und gefunden. Die sind wirklich mit sehr viel Mühe und Liebe zum Detail gemacht worden. Aber die hatten eine andere Rolle. Bilder und Figuren hatten nämlich die Vermittlerrolle zwischen Gott und den Menschen. Bilder hatten eine Vermittlerrolle. Die sollten nämlich die Präsenz Gottes, irgendeines Gottes damals, direkt zu mir bringen, greifbar machen, erfahrbar machen, anfassbar machen. Das war die Rolle. Fast alle damaligen Kulturen haben auf diese Art und Weise Götter verehrt. Das bedeutet, wenn da so ein großes Götzenbild aufgebaut wurde, was diesen Gott zeigen sollte, dann war der Gedanke nicht nur, dass wir den angucken und es sieht schön aus oder ist imposant, sondern der Gedanke war, Gott selbst, dieser Gott, Wettergott oder was auch immer, ist da drin. Der ist in diesem Bild, der ist dort präsent. Dem kann ich dort begegnen, der ist dort. Ja? Jetzt merkt ihr vielleicht, warum Gott so scharf ist an dieser Stelle und sagt, auf keinen Fall auf diese Art und Weise. Ihr sollt euch als Gottes Volk unterscheiden von allen umgebenden Völkern, die das alle machen, für die das gang und gäbe ist und vollkommen normal. Und in fast allen damaligen Kulturen war das absolut normal. Das war selbstverständlich, dass man das getan hat. Götzendienst besteht also nicht nur aus der Anbetung falscher Götter, sondern auch in der Anbetung des wahren Gottes auf die falsche Art und Weise. Den Satz muss ich nochmal sagen, aber der ist wichtig. Götzendienst besteht nicht nur aus der Anbetung falscher Götter, sondern auch in der Anbetung des wahren Gottes auf eine falsche Art und Weise. Hier zum Beispiel durch diese Standbilder, die gebaut wurden oder Bilder, die gestaltet wurden. Das ist spannend, denn eigentlich sind wir Menschen doch sehr, sehr visuell veranlagt, oder? Wenn ich euch jetzt hier von einem schönen Sonnenaufgang, den ich erlebt habe, erzählen würde und ich würde die besten Worte benutzen, die dichterischsten Worte für diesen Sonnenaufgang, ist es trotzdem was anderes, wenn ihr ihn sehen würdet, oder? Das wirkt doch ganz anders. Ein lustiges Bild, ihr kennt das, ein lustiges Bild in einem Cartoon. Wenn man das versucht nachzuerzählen, ist es immer nur halb so lustig. Ein Cartoon ist immer besser. Das liegt daran, dass wir Menschen sehr stark visuell gepolt sind. Uns fällt es leicht, Dinge zu sehen. Wir wollen etwas sehen. Wir wollen etwas greifen können. Damit können wir uns vieles besser vorstellen und mehr verinnerlichen. Und wo ist es mehr zutreffend als in der Zeit jetzt gerade? Wir leben in der Zeit der Bilder. Alles wird mit Bildern gemacht. Alles wird mit Bildern beworben. Wo wir hinkommen, sind wir mit Bildern konfrontiert. Die sind allgegenwärtig, leicht zugänglich. Ich kann durch einmal in meinem Handy eingeben, kann ich die schönsten Gemälde der größten Künstler der Welt auf meinem Handy angucken. Das war noch bis vor kurzem vollkommen undenkbar, dass man das konnte. Bilder umgeben uns überall. Nun ist die Frage, wenn wir Menschen so visuell gepolt sind, warum ist es Gott so wichtig zu sagen, auf die Art und Weise will ich nicht angebetet werden. Ihr dürft das auf die Weise nicht machen. Warum? Woher kommt diese Schärfe? Das liegt an der Natur der Sache. Das möchte ich kurz erklären. Wir können in Bildern immer nur das darstellen, was sichtbar ist, in irgendeiner Weise. Manches, in abstrakten Künsten kann man natürlich auch versuchen, etwas anderes darzustellen, aber an sich sollen Bilder darstellen, was sichtbar ist. Alles nun, was sichtbar ist, wurde aber von Gott geschaffen. Er hat alles gemacht. Das ist die christliche Lehre der Schöpfung. Es gibt da nicht mehrere Leute, die da rumgepfuscht haben, sondern Gott hat die Welt geschaffen. Das heißt, unseren Planeten, den Kosmos, jedes einzelne Atom, jedes Tier, jeden Menschen. Gott ist Schöpfer und der, der die ganze Welt erhält. Das Spannende ist nun, Bilder können immer nur einfangen, was geschaffen wurde, aber irgendwie nicht wirklich den, der das Ganze geschaffen hat. Wir sind quasi in der Stufe einfach immer eins unten drunter. Das funktioniert einfach nicht. Wir können Gott nicht in Gegenständen einfangen, nicht in Bildern, nicht in Gemälden, nicht in Töpferei oder Ähnlichem. Gott hat nämlich niemand erschaffen. Und das ist der Grund, warum Bilder zwangsläufig immer weniger sind als Gott selber. Bilder unterbieten quasi notwendigerweise das, wer Gott eigentlich wirklich ist. Ihr kennt Menschen, die vielleicht sagen, Gott im Himmel, die glauben dann, dass da so ein alter Mann mit Bart ist. Überlegt euch mal, woher die diese Vorstellung haben. Die haben sie, weil sie Bilder gesehen haben und denken, ja, der wird irgendwie alt sein, Weisheit und so, Bart, warum nicht und so. Und stellen sich deswegen vor, Gott könnte da oben sitzen mit einem Bart. Und wir Christen denken uns dann immer, nee, Gott sitzt nicht da oben mit einem Bart oder so, sondern Gott ist ganz anders. Die Grundlage also dieses Verbotes ist der absolute Unterschied zwischen Gott, dem Schöpfer, und allem anderen, was geschaffen wurde. Da sich Bilder nur auf das richten können, mehr oder weniger, oder auf unsere eigene Fantasie von Dingen, unterbieten sie immer, wer Gott selbst ist. Das heißt, die Gefahr besteht, dass man nachher die Schöpfung und Gott vertauscht. Und eines der tragischen Geschichten in der Bibel, wenn wir weiterlesen, ist die Geschichte vom goldenen Kalb. Das ist die Geschichte, in der gerade Gottes Volk, das sich kein Bild machen sollte, ein Bild macht. Und das Spannende, sie haben das mit den besten und frömmsten Intentionen gemacht, absolut. Sie haben ein goldenes Standbild gemacht, kunstfertig, großartig. Und der Gedanke war nicht, dass dieser Stier Gott ist. So blöd waren die nicht. Sondern die hatten gesagt, der Stier symbolisiert Stärke und Macht und Kraft. Und dieses Tier soll Gott symbolisieren. Nicht, dass der da drin ist, das dachten sie nicht. Und doch haben sie diesen Stier gemacht und gesagt, der steht für die Stärke und Macht Gottes. Und Gott sagt, ihr rennt gerade vollkommen davon. Ihr verrennt euch massiv. Und das war eine furchtbare Sache, die dadurch losgetreten wurde. Nun gibt es bei diesem Gebot aber nicht nur diese klare Trennung zwischen Gott, dem Schöpfer und dem Geschaffenen, was wir nicht anbeten sollen, sondern auch noch was ganz anderes, und zwar ein Fairness-Problem. Ich möchte euch mal nochmal lesen, die Verse 5 und 6. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausend, die mich lieben und meine Gebote halten. Erstmal, Gott ist ein eifernder Gott, deswegen sollen wir uns an diese Gebote halten. Und können wir fragen, ist das nicht ein bisschen überdimensioniert an der Stelle? Stellt euch mal vor, hier heißt es, die Kinder bis ins dritte und vierte Glied. Moment mal, das klingt doch nach Sippenhaft, oder? Wenn wir sagen, eigentlich halten wir es doch für die große Errungenschaft, dass wir sagen, ich kann nicht dafür bestraft werden, was meine Eltern gemacht haben, oder? Sondern ich bin ich, meine Eltern sind nicht meine Eltern. Da gibt es doch einen Unterschied. Ist das denn überhaupt fair? Oder ist es nicht letztendlich barbarisch und rachedurstig? Dazu möchte ich mehrere Punkte kurz ansprechen, um euch zu erklären, was da dahinter steht. Das erste ist, dass wir zu der Zeit damals natürlich in einer Stammeskultur leben. Das heißt, die Familie war immer in Solidarität. Und das geht in beide Richtungen. Das bedeutet, wenn der Hausvater sich an Gott gehalten hat, heißt es in der Bibel, dann wurde das ganze Haus gesegnet. Das gehörte dazu, alle. Da wurde dann nicht differenziert an der Stelle. Aber auch Einzelne konnten die Strafe Gottes auf sich ziehen und dann auch für die ganze Familie. Das gab es leider auch. Das liegt uns vielleicht fern und fühlt sich fern an. Es liegt aber daran, dass damals noch nicht so individualistisch gedacht wurde, wie wir heute. Für Menschen in vielen Kulturen bis heute wäre sowas zum Beispiel gar kein großes Problem zu lesen. Für uns heute stößt es dann eher irgendwie auf. Da gibt es aber noch mehr. Die Generationen, die aufgezählt werden, sind die, die man als Mensch damals auch erwarten konnte, noch selber zu sehen. Also der Vater, der im Grunde sieht seine Kinder und seine Enkelkinder und höchstens dann noch seine Urenkel. Gemeint ist also eine Zeit, die sichtbar ist. Und das Spannende ist, dass auch die nachfolgenden Generationen häufig von den Sünden der eigenen Eltern betroffen sind. Und das merkt man ganz einfach daran. Häufig sind Dinge, die ich falsch mache, etwas, was nachher sich durchschlägt auf meine ganze Familie, die in Mitleidenschaft gezogen wird durch Dinge, die ich tue. Zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, die Trennung von Eltern. Das ist was ganz Tragisches und Schlimmes. Aber betroffen sind dadurch nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder. Die werden in Mitleidenschaft gezogen. Und man merkt manchmal, wie die Fehler einzelner Menschen sich durchziehen durch eine ganze Reihe. Es hängt immer ein Rattenschwanz dahinter. Wir sind nicht eben alleine, sondern das, was wir tun, hat einen Effekt auf andere. Nicht die Sünde wird hier übertragen. Nicht die Kinder werden bestraft von Gott für Sünde, die sie gar nicht getan haben, sondern die Folgen der Sünde sind für alle spürbar, auch die Generationen danach. In den Formulierungen lässt sich dann auch zeigen, dass hier auch gemeint ist, dass die Kinder selbst zu denen gehören, die Gott hassen an der Stelle, wenn sie hier gemeint sind, beziehungsweise die dann erwachsen werden, oder auch die anderen, die sie lieben. Das heißt, schon in der Bibel ist es so, dass Menschen nicht bestraft werden für was ihre Eltern getan haben, sondern auch in der Rechtsprechung war klar, ausdrücklich sagt Gott es an mehreren Stellen, schuldig gesprochen ist nur der Schuld auf sich geladen hat und niemand sonst. Kein Kind konnte vor Gericht gezogen werden, weil die Eltern ein Gesetz gebrochen haben. Das ist nicht gemeint. Aber Schuld und Sünde zieht sich durch und betrifft immer mehrere Generationen. Warum eifert nun Gott so sehr an der Stelle? Warum steht gerade an diesem Gebot, Gott ist ein eifernder Gott? Warum ist das denn so wichtig? Der Grund dafür liegt darin, dass es Gott hier um Exklusivität geht. Stellt euch mal vor, wenn ihr einen Partner habt, einen Mann oder eine Frau, und ihr seid romantisch essen. Ihr habt ein Date ausgemacht und habt gesagt, wir werden heute Abend schön miteinander essen gehen. Ganz schön in ein Restaurant. Man freut sich da total drauf, monatelang fiebert man der Sache entgegen. Und dann ist es soweit, man kann dann zusammen sein. Und man sitzt dann gegenüber und auf einmal sieht der Partner jemanden am Nachbartisch, den er schon mal früher gesehen hat, vor längerer Zeit. Und sagt, ach, du bist auch hier, das ist ja schön, komm, wir setzen uns zusammen. Und sagt er so, nee, das ist irgendwie nicht gut. Da sagt man eigentlich, das verletzt so ein bisschen die Exklusivität. Und sagt, ich dachte, wir haben jetzt Zeit füreinander. Wir sind eigentlich zusammen in einem Verhältnis, wo wir exklusiv zueinander Zeit haben gerade. Für Gott ist es auch hier so. Es geht um Exklusivität. Er sagt, lasst euch nicht ablenken zu jemand anderem. Und in gewisser Weise ist ein solcher Eifer oder eine Eifersucht auch angebracht. Klar kann das krankhafte Züge annehmen. Sicher gibt es das auch. Aber wenn ich sowas erleben würde, dann würde mich das auch wurmen, wie in dieser Essensgeschichte. Das würde mich nicht kalt lassen. Das würde mich echt bewegen. Und Gott sagt hier auch, verletzt diese Exklusivität der Beziehung nicht. Es geht darum, Gott alleine anzubeten und ihn so anzubeten, wie er das möchte. Und das Bild zwischen Gott und seinem Volk und Ehepartnern ist eins, was in der Bibel ganz häufig vorkommt. Immer wieder spricht Gott das auch an. Dieses zweite Gebot stellt aber für uns grundsätzlich noch eine viel größere Frage. Und zwar, ist es wirklich möglich, Gott falsch anzubeten, wenn man mit ganzem Herzen dabei ist? Geht das denn wirklich? Denn so einfach lässt sich das ja vielleicht gar nicht beantworten. Heutzutage denken, ich glaube, viele Christen automatisch eher so. Gott will doch, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn alleine anbeten. Und jeder Mensch ist doch irgendwie anders geprägt. Und dann ist es doch wichtig, dass ich Gott so anbete, wie es mir entspricht, wie ich bin, wie ich gemacht bin, was mir liegt. Die richtige Stimmung, die richtige Musik und deren Qualität, die richtigen Lieder in der richtigen Sprache, das richtige Gefühl in meinem Herzen, das ist doch, worauf es ankommt. Das ist doch das Entscheidende, denn Gott sagt ja selber, dass er das Herz ansieht und nicht irgendwie die Äußerlichkeiten. Und nur sagen, warum kann ich denn Gott nicht einfach so anbeten, wie ich bin oder wie es mir passt oder wie ich gemacht bin? Mein Herz ist doch das Entscheidende. Da möchte ich dich fragen, wenn du das vielleicht auch so, vielleicht dich selbst so ein bisschen da entdeckt hast, glaubst du, dass es Gott wirklich in der Anbetung nur um deine Herzenshaltung geht? Dazu möchte ich euch gerne eine Geschichte vorlesen. Die finden wir in der Bibel im ersten Buch der Chronik. Das ist sonst das, was viele Christen ganz gerne überspringen. Aber es lohnt sich sehr. 1. Chronik 13, die Verse 6 bis 14. Und ich lese euch jetzt einfach mal vor und nehme euch da mal mit in die Situation. Damals war David König gewesen. David ist so einer von den, man sagt so, die vorbildlichen Könige, der König schlechthin. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ne? Und der war auch ein Lobpreiser, absolut. Der war Dichter, Musiker, der lebte Lobpreis voll und ganz. Das war sein Leben gewesen. Und damals war es so, dass diese 10 Gebote auf Steintafeln geschrieben waren und die lagen in einem Kasten, der wurde Bundeslade genannt. Der war kunstvoll verziert und heilig, das war eine ganz besondere Sache gewesen und der war noch nicht in Jerusalem, dieser Kasten, diese Bundeslade. Und die sollte da hinkommen. Und nun lesen wir eine Geschichte, was passiert ist beim Transport. Und David zog hin mit ganz Israel nach Bala, das ist Kirjat Jearim, das in Juda liegt, um von dort hinaufzubringen die Lade Gottes, des Herrn, der über den Cherubim thront. Das sind Engelsfiguren, die dort gemacht wurden. Über den Cherubim thront, wo sein Name gerufen wird. Und sie ließen die Lade auf einem neuen Wagen aus dem Hause Abinadabs fahren. Usa aber und sein Bruder lenkten den Wagen. David aber und ganz Israel tanzten mit aller Macht vor Gott her, mit Liedern und mit Harfen, mit Psaltern, mit Pauken, mit Zimbeln und mit Trompeten. Wenn das mal nicht Lobpreis par excellence war, oder? Und für uns Deutsche muss man sagen, tatsächlich steht hier Tanz, also Bewegung. Das ist für uns vielleicht ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber das gehörte dazu. Man hat getanzt, absolut hat man getanzt. Und es war ein riesiges Fest. Ich glaube, wenn man jemals ein Lobpreiskonzert beschreiben könnte, dann wäre das doch wohl das Beste überhaupt, oder? Also die Stimmung ausgelassen, es wurde gefeiert. Das wurde nicht bedächtig so gesungen, da wurde gefeiert. und es war lebendig. Man würde sagen, mit dem Herzen waren die voll und ganz dabei, absolut. Man hört den Jubel quasi noch aus den Versen so raus. Man denkt sich, das muss ein Riesenfest gewesen sein, unvorstellbar. Und so geht es weiter. Als sie zum Dreschplatz Kidons kamen, drohte die von dem Wagen gespannten Rinder auszubrechen. Usa griff nach der Lade, um sie festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er die Lade angefasst hat, und ließ ihn auf der Stelle sterben. David war wütend, weil der Herr ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Darum heißt der Platz bis zum heutigen Tag Peres Usa, also Usas Wegriss. David bekam aufgrund dieses Vorfalls Angst vor Gott. Kann ich es denn noch wagen, die Lade zu mir zu holen? Fragte er sich. Deshalb ließ er sie nicht in die Davidstadt bringen. Er leitete sie stattdessen ins Haus Obed-Edoms, der aus Gad stammte. Dort blieb die Lade 3 Monate lang stehen. Der Herr aber segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm gehörte. Ist doch erschütternd, oder? Ihr sitzt so locker da. Ich finde es echt erschütternd, das zu lesen. Und das Spannende ist, David ging es genauso. Hier heißt es sogar nicht nur, dass David erschüttert war, hier heißt es, David war wütend auf Gott. David war wütend auf Gott. Wie kann der nur? Wir sitzen da, preisen und loben ihn mit aus ganzem Herzen. Und dann aus den verständlichsten Gründen will Usa, der ein echt feiner Mann gewesen ist, will versuchen zu verhindern, dass die Bundeslade auf den Boden fällt und beschmutzt wird und springt hin, um sie festzuhalten. Und dann straft ihn Gott. Das ist doch erstmal, klar ist David wütend. Wie kann das Gott nur machen? So denkt er vielleicht, was fällt ihm nur ein? Die Geschichte ist erschütternd und man kann auch nicht verhindern, dass sie erschütternd ist. Die kann man nicht glatt bügeln. Denn das, womit wir hier konfrontiert sind, macht deutlich, es geht Gott um mehr als unsere Emotionen. Es geht Gott um mehr als unsere Emotionen. Äußerlich gesehen, die haben ja nicht geheuchelt. Die haben ja nicht aus falschen Intentionen Gott gelobt. Die sind nicht um ein Götzenbild rumgesprungen. Die haben Gott angebetet. Emotional richtig, die haben Lieder gesungen, das war alles korrekt. Aber was gefehlt hat, war die Wahrheit. Denn Gott selbst hat genaue Vorschriften gegeben, wie man mit seiner Lade umzugehen hat und was dort passieren soll. Und trotzdem ist es so nachvollziehbar, wie David sich hier fühlt, oder? Die Geschichte macht deutlich, es geht Gott um mehr als Emotionen. Er will eben in Wahrheit angebetet werden. Diese genauen Anordnungen hat Usa zur Seite gekehrt und gesagt, ich weiß es besser. Ich kann das quasi auch selber irgendwie machen. Das ist nur verständlich gewesen. Ich vermute, ich würde auch hinspringen und es festhalten. Sicher. Warum ist es denn jetzt so wichtig, dieses Wie? Warum ist es so wichtig, dass an dieser Stelle sogar ein frommer Mann, der sonst nichts falsch gemacht hätte, würde man meinen, dass so ein Mensch stirbt? Dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Es war mein Vater, Mutter, 5 Kinder. Die lebten im Haus zusammen. Irgendwann hatte die Mutter Geburtstag und es war ein besonderer Tag, denn der Geburtstag fiel auf den Muttertag auch noch. Was für ein Fest, ne? Man hat sich überlegt, der Vater hat sich überlegt mit den Kindern, was machen wir? Wir wollen sie richtig schön überraschen. Wir wollen ihr was richtig Gutes tun. Komm, wir machen Frühstück ans Bett. Ja, wir machen alles fertig. Und der Vater koordiniert alles und sagt, so, Tochter 1, du machst das Rührei. Und Sohn 2, also wie auch immer, wie die dann heißen, du machst Speck und brätst den an. Und du machst den Kaffee. Und du machst dann noch ein Müsli mit Obst, Birchermüsli oder was auch immer. Und wir machen das alles fertig. Und dann gehen sie morgens früh, der Mama bringen sie alles aufs Bett und stellen den Tisch da in das Bett rein und dann wird alles schön herdrapiert. Und dann sagt die Mutter, ja, sehr nett von euch, aber ihr wisst doch eigentlich, Rührei mag ich doch gar nicht. Ich esse doch eigentlich nur Spiegelei. Und gegen Fleisch bin ich allergisch. Ich kann kein Fleisch essen, das wisst ihr doch auch. Und Kaffee trinke ich noch nie. Ich bin eigentlich Teetrinker. Ich würde mal sagen so, also quasi fürs Mühe geben, 3 Fleißpunkte, aber irgendwie doch, man merkt, das wäre doch irgendwie echt tragisch, oder? Warum ist es denn hier so tragisch? Was ist denn die Tragik der Geschichte? Sie meinen das alle gut. Ihre Haltung war absolut korrekt. Sie wollten ihr was Gutes tun. Aber letztendlich das, was sie getan haben, hat mehr über sie selber ausgesagt als über ihre Mutter. Denn sie haben sich gar nicht gefragt, was will sie eigentlich? Was ist denn eigentlich das, was sie gerne hätte? Was ihr schmeckt? Oder worauf sie sich freuen würde? Sondern eigentlich haben sie mehr von sich selber auf ihre Mutter geschlossen. Die Tochter eins hätte vielleicht gesagt, Rührei mach ich halt lieber. Oder den Speck. Und der Vater hat gesagt, ich brauche sowieso Kaffee, komm, nehme ich lieber den Kaffee. Der Grund, warum Gott es so wichtig ist, dieses Wie mit uns zu klären als seinem Volk, auch für uns Christen heute, liegt daran, dass wenn wir das Wie nicht beachten, wir letztendlich einfach nur verlängern, was wir selber gerne hätten und dann sagen, das wird schon irgendwie stimmen, wird schon irgendwie reichen. Aber die Sachen, die diese Familie rausgesucht hat für die Mutter, sagen mehr über sie selber als über Gott aus. Und Anbetung ist genau dann gefährdet, wo sie letztendlich mehr oder weniger uns selbst meint oder auf uns selbst zielt, auf uns eigentlich ausgerichtet ist und sich gar nicht so sehr an Gott eigentlich orientiert. Deswegen ist dieses Wie wichtig. Es geht um mehr als nur eine emotionale Reaktion. Sicherlich auch nicht weniger als das, versteht mich nicht falsch. Es geht nicht darum zu sagen, man darf nicht emotional Gott loben oder angesprochen werden. Ihn überhaupt nicht gemeint. Aber es ist noch mehr als das. Da fehlt noch ein entscheidender Punkt. Und über den lesen wir unter anderem im Neuen Testament in Worten von Jesus Christus. Jesus sagt nämlich selbst, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das finden wir in Johannes 4, Vers 24. Im Geist und der Wahrheit anbeten. Mit dem Herzen dabei zu sein, ist gut und wichtig. Lasst uns Gott loben, auch von ganzem Herzen. Und das sollten wir auch nicht kleinreden. Das gehört dazu. Und das sollten wir auch tun und uns danach ausrichten und unsere Emotionen ausrichten auf Gott. Aber Anbetung braucht mehr als das. Denn Götzendienst ist mehr als nur den falschen Gott anzubieten, sondern auch den wahren Gott auf die falsche Art und Weise anzubeten. Wenn wir jetzt zum Schluss auf diese Verse sehen, auf diese Herausforderung, die auch da drin steckt, sehen, sollten wir uns zu Herzen nehmen, dass wir uns eben kein Abbild von Gott machen. Dass wir ihn uns nicht versuchen auszumalen, weil alles, was wir erfinden könnten oder malen könnten, grundsätzlich viel zu wenig ist als das. Unsere Fantasie könnte nicht im Traum ausreichen, um Gott zu beschreiben. Das wird nie funktionieren. Aber es wird trotzdem einmal eine Zeit kommen, da werden wir ihn sehen. Da werden wir Gott einmal sehen. Und Jesus spricht selbst in der Bergpredigt davon. Da sagt er nämlich, selig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Wenn du sagst, ich würde mich gerne an irgendwas klammern, ich würde gerne irgendwas sehen können, das ist vollkommen nachvollziehbar. Aber du darfst gewiss sein, es wird der Zeitpunkt kommen, da wird das auch der Fall sein. Da wirst du ihn sehen können. Da wirst du ihm von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten können. Das ist noch nicht jetzt, aber die Zeit wird kommen. Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch beten und wir bleiben dazu sitzen. Himmlischer Vater und guter Gott, Herr, es ist aufrüttelnd, uns mit deinem Wort auseinanderzusetzen und zu sehen, dass es manchmal so anders ist, als wir das gerne hätten. Herr, du siehst den Zorn Davids, der so enttäuscht war und so umgestoßen durch dein Handeln. Herr, und wir würden uns doch so sehr wünschen, dass das alles so viel einfacher wäre und schöner und stromlinienförmiger wäre. Herr, aber öffne uns die Augen für deine Wahrheit. Herr, wir wollen dich mit unserem Herzen anbeten, aber wir wollen das in Wahrheit tun. Herr, bitte verhindere, dass wir uns selbst, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Gedanken übertragen auf dich und denken, du wärst genauso, wie wir es gerne hätten. Öffne unsere Herzen, dass wir erkennen, dass du uns in echte Freiheit führen wirst und willst. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns vergibst, wo wir da schuldig an dir geworden sind, wo wir uns falsche Dinge ausgemalt haben, falsch gehandelt haben und ja auch in der Anbetung uns letztendlich nicht um dich gekümmert haben, sondern mehr um uns selbst, um unsere eigene Emotion, um unsere eigene Freude. Herr, wahre Freude werden wir entdecken, wenn wir sie entdecken in der Anbetung von dir, von dem allein wahren Gott. Herr, danke für dein Wort. Schenke, dass es in unseren Herzen starke Wurzeln schlägt. Amen.